Ergo Special Talk. Heute das Thema Trotzkraft. Von der Wut zur Sanftmut mit Thorsten Dietz. Herzlich willkommen zum Go Special Talk, dem mittlerweile 16. Talk. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt, leite Go Special und begrüße euch zu diesem Talk. Aufgrund zahlreicher Anfragen gibt es nun eine dreiteilige Podcast-Reihe. Der Philosoph, Theologe, Professor, Redner und Buchautor Thorsten Dietz war nämlich letztes Jahr zu Gast bei uns in der Andreasgemeinde Niederhöchstadt und hat drei aufeinander aufbauende Vorträge gehalten zum Thema Trotzkraft. Jede Krise eine Chance. Und diese Vorträge sind so gut, dass sie auch als Podcast veröffentlicht gehören. Die Welt ist ja momentan im Dauerkrisenmodus. Ukraine-Krieg, Inflation, steigende Preise, Energiekrise, Klima- und Umweltkatastrophen, Despoten bestimmen die Politik, Corona. Es herrschen Zukunftsangst, Sorgen, Polarisierung und Wut. Diese Polarisierung und Wut nehmen wir heute mit dem ersten Vortrag zum Thema »Von der Wut zur Sanftmut« auf. Wut ist ja per se nicht schlecht. Und was ist eigentlich Sanftmut? Dieses alte, biblische Wort? Ist Sanftmut überhaupt erstrebenswert oder ein Zeichen von Schwäche? Darüber spricht Thorsten. Nach dem Vortrag gibt es noch ein Q&A, Fragen und Antworten zum Vortrag mit Thorsten. Und nun viel Spaß beim Hören der Gedanken von Thorsten und ich freue mich wie immer, wenn dieser Vortrag oft gehört wird, viel geteilt wird und er so begeistert, wie er damals zahlreiche Menschen begeistert hat.
Vor Jahren kam mal ein Buch raus mit dem Titel »Die Wut wächst«. Die Wut wächst, ist 20 Jahre her inzwischen. Ja, da kann Wut ganz schön wachsen, ne? Boah, Wut kann wachsen, man kann immer wütender werden, vor allem wenn man Gründe dafür kriegt. Und ja, es gab in den letzten anderthalb Jahren Grund, wütend zu sein. Also ich habe auch Gründe davon genutzt. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der zwischendurch mal angesäuert war oder gab es Leute auch sonst, die gesagt haben, oh, es hat mich auch was geschlaucht? Ich guck mal. Es gibt ein paar, jetzt bin ich beruhigt. Also am Anfang dachte ich hier, die Insel der Seligen, alle haben im Grunde gesagt, wunderbar, Lockdown rettet mir das Leben, Stresspegel gesenkt und so. Nein, aber es hatte seine Nachteile. Ne? Ich habe drei Schulkinder. Ja, und die haben am Anfang gelacht, ne? Schule frei. Also, das ist ja mal ein Gaudi und so, ne? Das Lachen kann einem vergehen, dass das Lachen verschwindet in dem Maße, wie die Wut wächst. Jetzt könnte ich erzählen, ein Lockdown. Der erste war der schönste und so, aber die Lockdowns wurden ja immer schwieriger, nerviger und so weiter. Ich habe mich geärgert über Schulisches, über Politisches. Ich habe mich über Medien geäußert, bis ich gesehen habe, dass sich andere auch ärgern und sich sehr ärgern und sich sehr komisch ärgern. Und irgendwann habe ich mich immer mehr angefangen, über die mich zu ärgern, die sich ärgern, weil die sich so komisch geärgert haben. So, ne, das hat mich dann schon auch wiederum geärgert. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich zu ärgern darüber, dass ich mich ärgere, dass andere sich ärgern. Und dann weiß ich auch nicht mehr. Ne? Dann wurde zum Glück das Wetter besser und jetzt stehen wir hier. Wie schlimm ist das? Man könnte ja sagen, ja, ist das Leben, ne? Solange kein erschlägt, ist ja alles irgendwie noch gut. Ne? Wie schlimm ist es? Und möchte an der Stelle sagen, es gibt Schlimmeres, als sich zu ärgern. Wer ist raus daraus? Nicht? Wer ärgert sich gar nicht mehr? Wer hat wirklich alle Wut hinter sich gelassen? Das ist im Grunde die große Kunst der Toten. Ne? Die Toten sind echt gechillt. Die Toten haben ihre Wut im Griff. Die regt nichts mehr auf. Ja, da kannst du dich auf Grab stellen und sie beschimpfen als Querdenker oder Mainstream-Medien-Hure. Und die ruhen weiter. Ne? Das ist also super, könnte man sagen. Hey, Tote, ihr habt's raus. Ihr seid doch echt cool. Total cool. Und ja, aber das ist auch das Ding. Ne? Also wer sich ärgert, wer wütend ist, lebt noch. glaube, das ist das Positive. Ne? Nehmen wir einfach mal, was wir so an Ärger und Wut gesammelt haben, als positives Zeichen. Nur die Lebenden sind wütend, nur Lebende können sich ändern. Nur Lebende haben überhaupt eine Chance, mit ihrer Wut zu leben, dran zu arbeiten, vielleicht dran was zu lernen und dran zu reifen. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen in den nächsten Minuten probieren. Was lernen wir denn so aus unseren Ärgergeschichten? So, warum ärgern uns Dinge? Wie ärgern sie uns? Und warum ist manchmal der Umgang mit Wut und Ärger auch ein bisschen schwierig? Es gibt verschiedene Formen von Wut. Es gibt die heiße Wut. Es gibt die heiße Wut, die sich entlädt. Die heiße Wut ist wie so ein Vulkanausbruch. So, und das kann im schlimmsten Fall eine Faust sein oder noch Schlimmeres, das kann Gewalt sein. Oder das können böse Worte sein, giftige Worte, anklagende, verletzende Worte. Es kann aber auch Rückzug sein, Schweigen, dicht machen. Auch das ist eine Form von Vulkanausbruch, wenn Mensch einfach sich rauszieht, einfach nicht mehr da ist, einfach nicht mehr reagiert. Heiße Wut ist so der Lavastrom, der sich durch die Geschichte der Menschheit zieht und wahnsinnig viel kaputt macht. Und ja, wir alle kennen heiße Wut. Wir kennen es von anderen. Wenn wir Pech haben, kennen wir es auch von uns selbst. Und wir wissen, was heiße Wut kaputt machen kann. Wie heiße Wut Dinge verbrennen kann. Beziehungen, Menschen, Hoffnung, Leben. Heiße Wut kann wahnsinnig viel zerstören. Heiße Wut kommt selten oder nie aus dem Nichts. Heiße Wut hat immer eine lange Vorgeschichte. Heiße Wut entsteht ja in ohnmächtiger Wut. So, heiße Wut ist wie das Überkochen eines Kochtopfs. Aber das ist selten so in der ersten Minute der Fall. An heißer Wut wird lange gekocht. Und bei vielen ist eher so eine andere Wut. Es kocht noch nicht über, aber irgendwie ist es heiß. Es brodelt, es dreht sich rum. Und ich glaube, das haben wir alles viel erlebt in den letzten Monaten. Ohnmächtige Wut vieler Menschen. Menschen hatten unterschiedlich gute Gründe dafür. Ne? Manchen hat es in den letzten anderthalb Jahren massiv Dinge kaputt gemacht. Schulkarrieren kaputt gemacht. So, ich sehe Schulen, da brechen in der 10., in der 12. so viel ab wie nie zuvor. So, weil sie nicht mehr reinkamen, weil sie nicht mehr klar kamen. Und das ist nächstes Jahr auch nicht gut. Das ist vielleicht in 5, in 10, in 20 Jahren für die noch ein Punkt, wo die sich ärgern und Grund haben dafür. So, bei manchen hat es eine berufliche Existenz zerstört, bei anderen eine Beziehung. So, es gibt so viel Gründe dafür und der Punkt ist immer, wie lange bleibt das so am Köcheln? Also wie viel wird nachgeschoben? So an immer neuer Hitze, an immer neuer Wärme, dass die Wut köchelt. Und was wir so in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, nichts funktioniert so gut wie eine Herdplatte, außer Geschichten. Geschichten, die dir was erzählen. Geschichten, die dir eine Welt, eine Wirklichkeit so beschreiben, dass du da Schuldige hast, dass du Täter siehst und immer guckst, wer steckt dahinter, wer ist schuld. So, wer hat das Ganze verbrochen? Und dann kriegst du Schurken gezeigt, manchmal ganz reiche Amerikaner, manchmal irgendwelche deutschen Wissenschaftler, sehr gerne Politiker oder Medien, die mich belügen, die mich hinters Licht führen. Und diese Geschichten funktionieren wie so eine Herdplatte. Die Geschichte ist so, du kannst dir immer weiter erzählen. So eine Fortsetzungsgeschichte, immer Fortsetzung folgt. Es ist gar kein Ende in Sicht. Es wird weiter und weiter erzählt. Und die Geschichte funktioniert wie eine Herdplatte. Sie hält die Wut am Kochen. So, und manche explodieren wirklich, da geht die Härte, da läuft der Topf irgendwann über. Und das war traurig lehrreich, wie so Geschichten sich in Menschen festsetzen und sie irgendwann nicht mehr rauskommen aus ihrem Freund und Feind und wer profitiert und wer ist schuld und wer belügt mich und wer steckt dahinter und wer ist naiv und wer hat sich da völlig das Gehirn waschen lassen und sieht gar nicht mehr, was wirklich passiert. Es gibt auch noch eine dritte Wut, ich nenne sie jetzt mal giftige Wut. Und Gift ist ja so, wir haben so einen kleinen Konstruktionsfehler. Das Schönste wäre ja, wenn wir so konstruiert werden als Menschen, dass sobald wir etwas essen, was nicht gesund ist, was uns nicht gut tut, sofort so einen bitteren, eklig, säurig, faulen Geschmack im Mund haben und das ausspucken. Das wäre schön. Ne? So alles, was schädlich ist, was nicht gesund und so ist, es läuft uns sofort aus dem Mund. Das bisschen Blöde bei unserer Gattung ist, das ist ja eigentlich das, was bei Kindern optimal bei Gemüse funktioniert oder so. Ne? Man kann so einem Kind so ein Stück Brokkoli in den Mund schieben und so und erlebt da regelrechte Wunder irgendwie, ne? Wie es dann so da spuckt und so. Also wir sind so ein bisschen komisch konstruiert, dass Dinge, die potenziell giftig sind, eigentlich super lecker schmecken. So, und das Gesunde, man muss sich dran gewöhnen, dass es wirklich gesund ist. Giftiges merken wir oft nicht. Giftiges kriegen wir nicht mit, kriegen wir gar nicht auf den Schirm. Es gibt in uns eine Einrichtung, dass wir oft wütend sind, ohne es zu merken. Wie kriegen wir das hin? Was ist der Webfehler dabei? Naja, der Webfehler ist der, man kann so gestrickt sein, Wut ganz doof zu finden. Vielleicht hat man zu viel heiße Wut erlebt, um an sich selbst Wut noch ertragen zu können. Vielleicht hat man so ein Ideal, dass man total cool ist, dass man es cool findet, cool zu sein. So, dass man so sein möchte, weil das irgendwie souveräner wirkt. So, oder man glaubt, so, dass man als guter, gläubiger Mensch doch niemals wütend ist und dass man immer liebevoll, barmherzig und geduldig ist. Und dann denkt man das so für sich. Und kriegt es im Verhalten einigermaßen hin. Ja, und aber hintergründig ist das da. So hintergründig gärt es irgendwo, verrät sich dann manchmal so in so passiv-aggressiven Verhalten. So, ne, dass man so ein bisschen freundlich im Grunde redet, aber man spürt den Tritt an Schienbein. Ne? So, also wenn man jemand fragt, hey, wie geht's dir denn und so, und derjenige sagt, ja, wie soll's mir schon gehen, ne? Aber schön, dass du fragst, ist ja sonst eigentlich auch egal, aber schön, dass du fragst oder so. Ne? Also wenn man im Grunde eine freundliche Antwort gibt, aber im Grunde darin auch so eine Giftigkeit zeigt, wo man auf Nachfrage, sag mal, bist du wütend, sagen würde, nö, gar nicht, nö, ich freue mich, dass du jetzt mal fragst. Ist doch schön, dass du, ja, nö, gut. So, also diese Wut, die keine Wut sein will. So, und aber auch das ist eine schwierige Wut. So, auch das ist eine ohnmächtige Wut. Auch das ist eine Wut, die so ähnlich wie ein Kochtopf funktioniert. Irgendwann hat man sie nicht mehr im Griff. So, irgendwann explodiert sie, nimmt sie ein mit. So, Wutform, heiße Wut, ohnmächtige Wut, giftige Wut. Und was machen wir denn damit? Was machen wir mit unseren eigenen Wutgeschichten, mit unserem Ärger, mit dem, was uns runtergezogen hat die letzten Monate? Und jetzt könnte man sagen, ja, wir lassen das einfach. Wir nehmen einfach mal irgendwelche Glaubenswahrheiten ernst und sagen, Wut, Zorn kann sehr gefährlich werden, kann zu schrecklichen Ausbrüchen und wer weiß was führen. Und ja, da muss man aufpassen. So giftige Wut kann einen innerlich zersetzen, ohnmächtige Wut, ach, vergällt einen das Leben. Man sieht immer nur so ganz komisch alles so. Und darum lassen wir das einfach. So, und wir nehmen im Grunde so aus der Bibel die große Wahrheit, Wut tut nicht gut. So, Wut tut nicht gut, sondern was gut tut, ist Sanftmut. Und wir könnten das jetzt so machen wie so Fernsehprediger der 80er, 90er Jahre, ne, die würden sagen, jetzt steht mal alle bitte auf. So, und jetzt sprechen wir das im Vor, Wut tut nicht gut. So, und dann würden wir es ganz oft sprechen und uns annicken und uns das gegenseitig sagen. Sag's deinem Nachbarn, Wut tut nicht gut. So, und dann würde ich sagen, hey, super, merkt ihr, wie es besser wird. Und jetzt lasst uns so richtig reinatmen in das, was gut tut, ist Sanftmut. So, und alle stehen auf und alle sagen das. Und jetzt dem Nachbarn. Nachbarn, was gut tut, ist Sanftmut. Und ich weiß nicht, vielleicht wird's helfen. Ne? Ich sehe manchmal mit sprachlosen Erstarren im Fernsehen, dass das Leute das machen. Ne? Es wird gemacht. Und vielleicht hilft's auch. Ne? Also ich muss echt mal probieren. Aber ich dachte, hier ist es wahrscheinlich zu crazy oder so. Ich müsste mal irgendwo im Ausland oder so, wo mich keiner kennt und mir keiner hinterher googelt oder es nicht auf YouTube kommt, würde ich es echt mal probieren, weil ein bisschen scheint das was zu nutzen. Und, aber nein, ich möchte es dann eigentlich doch nicht machen, weil die Kunst ist ja, wie kommt man von hier nach da? Wie kommt man dahin, dass man Wut, Ärger, giftig, heiß, ohnmächtig und so weiter, also, dass sie so wunderbar aus einem rausläuft, so, und man im Grunde spürt, wie das ganze giftige, toxische der Wut einen verlässt und ein stiller Frieden einkehrt, ein sanftmütiges Gefühl. Also, wie kommt man dahin? So, wie ist der Weg? Ja, man guckt in die Bibel. Der erste Eindruck ist positiv. Ne? Also der erste Eindruck ist, hey, super, weil die Bibel hat also echt lauter Experten fürs Wütendsein. Muss gar nicht lange lesen. Ne? Also einfach mal anfangen, schon auf Seite 3 der erste Mord. Ne? Da hat der Erste so Wut, dass er seinen eigenen Bruder erschlägt. So, ne? Und dann geht's weiter, ne? Und jetzt könnte man sich da durch das Buch durchblättern. Und ja, also so viel Mörder, wie da die erste Reihe der Propheten und Apostel und so, sehr krass, ne? Also finde ich manchmal ein bisschen immer auch eine kleine verstörende Entdeckung, so dass man so sagt, der christliche Glaube ist total gut und man sagt zu seinem gutbürgerlichen Nachbarn oder Menschen, die gut klarkommen, und wenn die dann in der Bibel gucken und sehen, das sind ja lauter Mörder, Lügner, Ehebrecher, aber was ist denn für eine Religion, was die haben und so. Nein, aber ich würde es jetzt echt mal drehen, die kennen das halt. Die kennen heiße Wut, die kennen Frustration, die kennen Scheitern. Die Bibel ist voller Wutbürger. Ich möchte mich jetzt im Folgenden an einen dieser Wutbürger dran klemmen, der sich super aufregen konnte. Paulus von Tarsus, war Zeitgenosse Jesu, hat ihn nicht mehr selbst kennengelernt. Er hatte richtig Kurse besucht in Wütendwerden. So, er galt als Eiferer, er selbst bezeichnet sich so, ich war ein Eiferer. So, ich hatte im Grunde eine ganz klare Leidenschaft für Gott. Ich hatte eine Leidenschaft für den Willen des Herrn. Ich hatte eine Leidenschaft dafür, dass diese Welt in Unordnung ist und dass nur Gottes Zorn diese Welt reinigen kann von allen Bösen. Und das natürlich nur, weil Gott barmherzig ist, völlig klar. Aber der barmherzige Gott ist eben wahnsinnig zornig über alle Unbarmherzigkeit dieser Welt. Und darum wird er aufräumen. Und wenn er mir gnädig ist, wird er mich als Werkzeug benutzen dabei. So, und Paulus gehörte so Zirkeln an. Da war man ständig dabei, sich gegenseitig im Wütendsein zu bestätigen. So, das war Alltag der Zeloten. Die kamen schon so mit so einem Grunddruck zusammen und dann wurden Geschichten über die Römer erzählt. Man wurde immer wütender. So, ne, das, ach, und so, und die ganze Lage. So, und diese Wutspirale, die wächst ja und wächst zu dieser Zeit. So, und weil Paulus Übung hatte im Wütendsein, ja, da findet man Anlässe, nicht? Also das Nächste, was ihn wütend gemacht haben, waren diese komischen Juden, die da diesen Jesus, diesen Getöteten, diesen Hingerichteten als Messias anbeteten. Das macht ihn krank vor Wut, weil er sagte, es kann ja nicht an Gott liegen, dass wir besetztes Volk, besetztes Land, keine Freiheit, kein Frieden, Unterdrückung, es kann ja nicht an Gott liegen, es muss ja an uns liegen. So, weil Gott will ja unser Bestes, nicht? Es muss an uns liegen. Ja, woran kann es denn da liegen? Na, offensichtlich noch wesentlich an denen, die Gott nicht verehren, wie sich's gehört, die ihn nicht so vor Augen haben, wie er ist, die abirren, die sich falsche Sonderwege suchen, die nicht ganz klar bei den Überlieferungen bleiben, wie diese Jesus-Leute da, das Wort Christen gab es noch gar nicht. Ne? Also diese Jesus-Juden. So, und es heißt dann, Paulus selbst schreibt das so, er habe sie verfolgt, In allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung. Muss man sich mal vorstellen, ne? Da hat man Menschen gefesselt, man hat sie geschlagen, man hat sie gepeitscht. So und ihnen gesagt, sag es laut, dass dieser Jesus ein Versager war, dass dieser Jesus ein Gottloser war und wir foltern dich so lange, bis du es sagst. So, ne, und da war Paulus bei. Das hat er so gemacht. Ich wütete maßlos gegen sie, sagt er. Ich verfolgte sie auch bis in fremde Städte hinein. Und erst eine himmlische Lichtvision, dieser Jesus selbst musste vom Himmel irgendwie sagen, hallo Paulus, was machst du da? So, dass sich das mal irgendwie in andere Bahnen gab. So, das ist ja interessant. So, also so wütend zu sein, also da wird einem ja ganz mulmig, ehrlich gesagt auch und so. Das ist ja schlimme, heiße Wut. Das ist ja eigentlich religiöser Terrorismus. Das ist ja irgendwie doch mit so das Schlimmste, was einem heute einfällt. Huh. So, und aus dem ist noch was geworden. Ja, das ist eine Kunst, ne? Also jetzt so ein Bausatz, resozialisiere religiöse Terroristen, dass die in der Lage sind, religiöse Literatur zu verfassen, die nach 2000 Jahren noch so kulturelles Welterbe ist. Also der Bausatz wäre was wert. Das wäre schon ganz gut. So, also wie ist es denn dem Paulus gelungen, da rauszukommen, das war ja unsere Frage. Wie? So, wie kommt man raus aus so einer Wut, die einen so treiben kann? Ja, ich versuche es mal ein bisschen passiv-aggressiv zu beschreiben. So, wie würde ein Passiv-Aggressiver sagen, wie Paulus das geschafft hat? Der würde sagen, oh ja, der Paulus, als Christ kam der gut klar. Ne? Also, der kam super klar mit allen, die ihn gefeiert haben. Da konnte er sehr nett sein. Sehr. Er war sehr nett, wenn ihm alle auf die Schultern geklopft haben und so. Ja, wenn er Widerspruch kriegte, also gibt schon einen Philipperbrief, da kann er mal schreiben, so, da waren ein paar nicht so, seine Fanboys oder so, da schreibt er, das seien Hunde, falsche Lehrer, Verschnittene, sollen sich verschneiden lassen und so, aber bestimmt hat er das in Liebe geschrieben, ne? Bestimmt in Liebe und so, ne? Nö, also das ist ja auch jetzt gesunde Härte, sag ich mal, wenn man in Liebe die Wahrheit sagt und wie gesagt, der war immer eigentlich ein Mann der Liebe. Ne? Und wenn da einer mal Fragen hatte oder so, da hat der voller Liebe auch geschrieben, ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet oder verhext oder so? Weil er, ja, aber so sind sie, ne? Die Christen, das kann man immer schön. Ihr habt den passiv-aggressiven Ton gemerkt. Man könnte das Gefühl kriegen, Paulus war immer noch ein Wüterich. Also guckt euch das an, wie er mit Petrus aneinander rasselt. So, als wäre der CDU-Kanzlerkandidat, ne, rasselt er mit dem zusammen und stellt ihn richtig in den Senkel und stellt ihn bloß. Er hätte ja auch schreiben können, ich habe mich so geärgert über den Spitzenkandidaten meiner Glaubensgemeinschaft. Ich habe dann natürlich nicht in der Öffentlichkeit mir was anmerken lassen. Ich habe ihn ganz privat im Hinterzimmer zur Seite genommen. Wir haben erst gebetet. Dann habe ich ihm Hand auf die Schulter gelegt und sagt, Petrus, reden wir noch mal über alles. Ich habe Fragen. So und so hätte er es ja machen können. Nein, bumm, nicht? Er brüskiert ihn richtig, er konfrontiert ihn. Dann schreibt das noch in Briefen, so richtig so eine öffentliche Demontage. Wie soll der noch Papst werden, ne, wenn er so öffentlich demontiert wird, da in galatischem Streit und das in Briefen. Der Paulus war ja immer noch wüterig. So, was können wir lernen dann bei ihm? Und na, ich finde das gerade das Sympathische, wenn Paulus sagt, jagt der Sanftmut nach, dann schreibt er das als jemand, der an sich spürt, das ist auch eine Challenge. So, ne, wenn Menschen, die völlig erregungsfrei im Grunde die Ruhe einer 170-jährigen Buche ausstrahlen und Tipps verteilen, wie man auch unter Stress sehr ruhig bleibt. Macht mich das so nervös, macht mich das so wuschig. Also dem würde ich was glauben. So, ne? Also einer, der explodieren kann, da würde ich sagen, wenn du was gelernt hast, was dich weiterbringt, ist gut. Ne? Aber Leute, die im Grunde den Gefühlshaushalt einer Pflanze haben, würde ich sagen, sei dem Herrn dankbar, aber ich bin ein härterer Fall. Paulus ist ein harter Fall. Paulus ist ein harter Fall, wenn er von Sanftmut spricht. Höre ich jetzt echt mal hin. Ich nehme drei Sachen bei ihm mit. Drei Dinge. Das erste, was ich mitnehme, ist seine schlichte These. Na, was heißt These? Wir sehen es an ihm. Wer zürnt, sündigt nicht. Es ist nicht falsch, in Wut zu geraten. Es ist kein Fehler, auch mal zornig zu sein. Jesus konnte richtig wütend sein. Gibt so eine Geschichte, da ging er richtig mit einer aus Stricken geflochtenen Geißel auf Leute los. Zum Nachnamen hoffe ich nicht empfohlen, aber also Jesus konnte wütend sein. So wirklich wütend. Paulus kann wütend sein. Und das mal wahrzunehmen, Wut ist ein Privileg der Lebenden. Es gibt Dinge, die sind so böse, so falsch, so verlogen. Da ist es Sünde, nicht zornig drüber zu sein. Es ist kein gutes Ideal, immer wutfrei zu sein, immer cool zu sein. Das hat sich hier und da so eingestellt, so weil Coolness, unberührt sein, über den Dingen stehen, ist so ein Überlegenheitshabitus. Der Coole, der Ruhige, der Selbstbeherrschte, das ist der Überlegene. Haben so Bundestagswahlkampf, diese komische Herzblatt-Geschichte. Wer macht so in den Medien den besten Eindruck? Dass man sagt, guck mal, er hat sich wieder geärgert. Na, das ist kein guter Kandidat. So, das ist tief drin. Hier und da ja auch berechtigt. So, gibt sicher Situationen, da ärgert man sich besser nicht. Aber grundsätzlich zu sagen, gut ist immer derjenige, der eigentlich so wie die Geräte auf seinem Schreibtisch schnurrt, ohne Absturz. Ist vielleicht auch schwierig. Ne? Ah, man möchte so Lehrer nicht haben, so Eltern nicht haben. So Kinder möchte ich manchmal haben. Ich bin dankbar, dass ich sie dann doch nicht habe. Weil selbst das Explodieren irgendwo manchmal dazugehört als Beweis, es ist ein Warmblüter. Ne? Es ist ein echtes Lebewesen. Wer zürnt, sündigt nicht. Paulus war ein leidenschaftlicher Mensch. So, er schreibt, täglich stürmt so viel auf mich ein, die Sorge für euch alle. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wut ist auch eine Gestalt von Solidarität. Wut ist auch eine Gestalt von Dinge bewegen wollen. Wut ist auch eine Form von Dinge, die schlecht sind, nicht akzeptieren, sondern zu fragen, geht das anders? Kann das anders und was kann ich machen? Und gerade für manche Formen der giftigen Wut und der ohnmächtigen Wut ist das, glaube ich, wichtig. Wut ist Energie. Wut ist Warmblüter sein. Und das ist die Energie, aus der so viel Gutes entstehen kann. So viel Gutes, wenn man ins Gehen kommt, ins Tun, ins Machen, ins Fragen, ins Handeln. So viel Gutes kann aus dieser Energie kommen, so viel Schlechtes auch. So, aber darum ist nicht die Lösung zu sagen, Energie raus, keine Wut, kein Ärger, das ist nicht die Lösung. Wer zürnt, sündigt nicht. Zweite Lehre, die ich bei Paulus mitnehme. Sanftmut ist die Kunst, verletzlich zu sein. Warum werden Menschen wütend? Man wird ja nicht einfach so wütend. Wir werden wütend, ärgerlich, zornig, wenn uns irgendetwas verletzt, wenn uns etwas kränkt, wenn uns etwas bremst. Ich werde ja nicht, was weiß ich, beim Autofahren einfach so wütend, sondern in der Regel habe ich eine Uhr im Kopf und will irgendwo sein. Also in der Regel ist es ja so. Ne? Wenn ich im Auto sitzen würde und sagen, bis die Sonne untergeht, fahre ich einfach nur rum. Also selbst ich würde dann, glaube ich, vieles besser ertragen können. So, weil es irgendwas bremst, irgendwas hemmt, schränkt ein, verletzt, kränkt, tut weh. Und Frustration ist der Anfang aller Wut. Und wie geht das weiter? Naja, Wut ist die Frustration, die Faust ballt. Das Faustballen der Verletzung, der Kränkung, das sich hart machen. So, und das ist ja eine Reaktion, wo ich wütend werde, wo ich zornig werde, mache ich mich hart. Ich gehe in die Gegenbewegung zum Getroffensein, Verletztsein, Gekränktsein. Ich gehe in die Gegenbewegung raus aus der Opferrolle und irgendwie wehre ich mich. So, und das war das, Paulus, das Leben des Paulus. Die Faustballen. Die Faustballen für Gott, das ist Eiferer sein. Die Faustballen für Gott. Und sein Glaube, seine Religion war ein Wutverstärker. Ein Wutverstärker, dass Gott will, dass du die Faust ballst. Und dass du gegen das Böse aufstehst. Und diese ganze Jesus-Begegnung war auf einmal Gott nochmal anders. Gott nochmal neu. Ein Gott ohne erhobene Faust. Ein Gott, der beleidigt wird, ein Gott, der verhöhnt wird, ein Gott, der zurückgewiesen wird, gekränkt wird, der zutiefst verletzt wird und der in dieser Verletzung nicht mit erhobener Faust reagiert, sondern mit ausgestreckten Armen, der sich verletzlich macht. Paulus kann in einer seiner Briefe die Formulierung raushauen, die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Dafür hätte er sich ein paar Jahre zuvor wahrscheinlich noch selbst gesteinigt. Also ein extremer Satz. Die Schwachheit Gottes, diese Einsicht, die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Im Grunde ist das Kern seiner ganzen Botschaft. Dieser Jesus, dieser Gott, dieser Glaube, dieses Leben ist ein Schwachsein-Können. Ist ein sich verletzlich machen. Jetzt könnte ich langen Auflauf machen. Ja, wie, was kann da der Grund gewesen sein? Na, aber ich schätze, viele haben irgendwie die Ahnung. Man hat mal was gehört vom Christentum. Also wir machen jetzt nicht lange Ostereisuche. Es ist die gute alte Liebe, klar. Also jetzt machen wir hier sofort keinen großen Spannungsbogen. Die Liebe, die Erfahrung bedingungsloser Liebe, unbedingter Liebe. Christentum ist verblüffend unkompliziert. So, am Ende ist es immer dies. Die spannende Frage ist, wie bewirkt die Liebe dieses Überspringen? So, dass das, was Gott, was Jesus vor Augen stellen, gelebt haben, dass das Menschen in irgendeiner Weise bewegt. Ich möchte so sagen, Sanftmut ist die Wut, die baden gegangen ist, die gelernt hat, sich hinzuhalten, sich einzulassen, sich berühren zu lassen von diesem anderen Umgang mit Verletzung. Sanftmut ist die Bereitschaft, die Offenheit, sich angesichts der verletzten Liebe Gottes selbst mit seiner eigenen Verletzlichkeit nicht zu einer Faust zusammenzuballen, nicht zu krampfen, sondern in aller Verletzlichkeit, in aller Kränkung, in aller Frustration, sich dieser Liebe hinzuhalten. Und es nicht sofort zu sagen, ich lege mich jetzt da rein wie eine Badewanne und nach 10 Minuten bin ich wie neu. Das wäre schön. Das ist aber nicht das, was bei Paulus passiert. Aber es passiert ein bisschen was. Es geht in diese Richtung, es bewegt ihn, es verändert ihn. Die Verletzlichkeit dieses Jesus berührt ihn. Sie provoziert ihn, sie macht ihn erst verrückt und dann überwältigt sie ihn, weil sie ihn so anrührt, dass es ihn bewegt und er lernt, die geballte Faust ein wenig zu entkrampfen. Letzter Gedanke, Sanftmut ist auch Mut. Das klingt jetzt banal. Da möchte man sagen, ja, Sanftmut ist auch Mut. Ja, klar, steckt ja drin. Sanftmut. Naja, so banal ist es nicht. In Sanftmut steckt nicht das Wort Mut. Großmut, Unmut, Hochmut. Also immer ist gemeint, wie mir zumute ist im Gemüt. Nicht? Also Sanftmut, da geht es gar nicht um Mut. Im Griechischen schon mal gar nicht. So, also ist ein witziger Zufall. So, aber nutzen wir den witzigen Zufall. Sanftmut ist auch Mut. Es ist eine Pointe. Der Mut, sich immer wieder neu dem auszusetzen, was verletzt. Ich muss sagen, das fällt mir am schwersten. Das zweite, Ist auch, ist alles schwer, macht keiner von allein, sagt Paulus auch. Es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. So, aber ich kenne schon ganz gute Erfahrungen. Man sitzt am Schreibtisch, man denkt an Feinde und so eine Stunde später liegt die Faust gelassen auf dem Tisch und man kann die Feinde mit viel Abstand auch ganz gut lieben. Ne? Also das Wunder kenne ich, das ist auch sehr schön. Ist ein bisschen schwieriger dann auch, wenn man wieder raus muss aus dem Büro und denen begegnet und so. Ne? Boah, das ist alles ein bisschen schwieriger. Ja, aber ist der Witz, ne? Leben geht weiter. So, geht weiter. Man merkt, das ist ja immer noch wütend, das war ja nur am Schreibtisch so schön. Dass man echt das Gefühl hat, man kann die Feinde lieben und man hat ihnen auch vergeben. Ja, Pustekuchen, wenn die Situation wieder da ist. Und ja, aber das ist der Weg. So, das ist der Weg. Fällt mir am allerschwersten. Boah, ist das alles mies und übel und so. Aber sich darauf einzulassen, man nennt es Leben. Man nennt es Leben. Man kann am eigenen Körper nochmal Maß nehmen. Man hat ja so manche Verletzung, manche Narbe, manche Wunde. So ab einem gewissen Alter kann man so mit seinem eigenen Körper ja Geschichten erzählen. So, und man weiß hier und da und dort und so. Und das ist nicht ohne Sinn. Ich fürchte, in der Seele ist es auch so. Und das Schöne ist ja, wie viel doch wieder ins Funktionieren kommt. Es geht. Sanftmut ist auch Mut, ist die Frustration, die baden gegangen ist, die gelernt hat, sich hinzuhalten, diesem Gott, diesem Jesus, dieser Erfahrung, dass Schwachheit stärker sein kann als alle Macht, als alle geballten Fäuste, dass angenommene Verletzlichkeit, Kränkung stärker sein kann als jeder Sieg, als jede Durchsetzung, als jede Beseitigung und Verdrängung seiner Feinde. Das ist es, was ich heute zum Thema Wut versucht habe, bei Paulus zu lernen. Und ich stecke mittendrin. Es ist eine Lerngeschichte, eine Verwandlungsgeschichte. Trotzkraft ist kein Ding. Trotzkraft ist etwas, was im Sein, im Handeln, im Üben, im Leben passiert. Eigentlich ist Trotzkraft ein Verb. Steckt man nicht in eine Tasche und sperrt es in den Schrank und freut sich, dass man es hat. Trotzkraft ist ein Verb.
Vielen Dank auch dir, Thorsten. Wir kommen jetzt zum sogenannten Q&A. Der Zorn Gottes ist doch ein Riesenthema im Alten Testament. Allein daher hat Paulus doch gute Gründe, auch zornig zu sein, oder? Was unterscheidet Gottes Zorn und Paulus Zorn?
Ja, das ist bei Paulus der Punkt gewesen. Er dachte, wenn Gott schon wütend ist, wie viel mehr ich? Nicht? Also ich stimme doch nur ein in den Zorn Gottes. Und darin steckte oft eine verkürzte Wahrnehmung von Zorn Gottes. Im Alten Testament wird Gott ja beschrieben als derjenige, der barmherzig und gnädig ist. So, und es heißt, ein Augenblick lang währte meinen Zorn, aber ein Ewigkeit meine Güte. Der Zorn ist bei Gott immer die kurze Reaktion, die etwas beseitigt, was der Güte, der Liebe und dem Leben zuwider ist. Aber Zorn ist bei Gott nie eine Grundhaltung. An ganz vielen Stellen ist Zorn im Grunde das Brennen der Liebe Gottes gegen das, was Liebe verunmöglicht. Insofern ist Zorn gut, aber nicht das sich heißkochen des Wütendseins.
Manchmal ist die Wut so stark, dass man das Gefühl hat, durch das Hinlegen Verletzlichkeit nicht in Sanftmut wandeln kann. Kennst du diese Situation? Was kann man da wirklich verändern? Oder in die gleiche Richtung, wie gehe ich mit der unmächtigen Wut am besten um? Muss ich die erstmal rauslassen, bevor ich sanftmütig werden kann?
Ja, ich möchte drei Stufen beschreiben. Also manchmal, was weiß ich, in Beziehungen, in Streitigkeiten und so weiter, hat man vielleicht hoffentlich noch die Ahnung, das Wutlevel ist schon am Freidrehen. Es gibt Situationen, wo man am besten die Situation verlässt und Abstand und raus und weg und so im Zorn nicht handeln. Dann gibt es ein breites Übergangsfeld, da tut dem Zorn nicht so wohl wie reden. Und die Bibel ist ein Riesenangebot. Psalmen sind voller nicht Gott Honig um den Bart schmieren, den er gar nicht hat, sondern Gott zu sagen, Gott, mich frustriert das und das. Gott, ich bin so wütend über das, was passiert. Es macht mich fertig. Ich fühle mich ohnmächtig. Wo bist du eigentlich darin? Es zieht mich runter. So zu beten ist normal beten. So, und das tut gut. So, also Gott gegenüber die eigene Wut zum Ausdruck bringen, das ist echt hilfreich.
Es ist sehr leicht, über die Wut zu reden, was man tun kann. Hier die konkrete Frage, was hilft dir, die Faust, die du erhoben hast, wieder zu öffnen? Was hilft dir, die Schwachheit zuzulassen, zu leben?
Ich fürchte, das habe ich gerade schon ein
genau,
bisschen
erzählt. Genau, ja auch, aber ich wollte es mal zuspitzen.
Genau, mir hilft aber schon auch dieser Jesus-Blick, also dieser Blick auf Gott, dass es anders geht. Nicht? Dass es nicht so ist, dass der Schwache, das Opfer, der Liebende immer der Verlierer ist und dass es kein Weg ist. Also dieser Blick auf die Kraft der Liebe, auf die Kraft des Erbarmens, ich glaube, wir brauchen auch dieses heilsame, wohltuende, gütige, was uns vor Augen gemalt ist, weil das uns in anderer Weise nochmal auf Ideen bringt. Man kann auch anders sich dem Feind gegenüberstellen als mit erhobener Faust.
Für mich hört es sich alles sehr aus Sicht der Psychotherapie an. Wie kann ich die Aussagen auf den Glauben anwenden?
Die Glaubensperspektive ist, dass Sanftmut eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Durch das Evangelium rührt Gott unsere Herzen so an, dass wir uns für Christus öffnen und das, was uns durch den Heiligen Geist im Glauben von ihm bewusst und deutlich wird, wird als Frucht des Geistes in unserem Leben wirksam. Also es wäre die theologische Perspektive und ich glaube, ein bisschen ist es eine Kunst, die menschliche, seelische Perspektive auch ernst zu nehmen. Wenn die sich mit guter Psychotherapie berührt oder ähnelt, finde ich das in der Regel eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil ich von Psychotherapie schon auch viel halte.
Schlussfrage. Jetzt wird es herausfordernd oder ganz leicht. Wie würden Sie das Fazit Ihres Vortrages in 2 Sätzen zusammenfassen?
Okay.
Hier wird man gegrillt.
Da hatte ich doch ein paar Angebote am Tisch und so. Ne? Also die Sätze waren ja, Wut ist menschlich, nötig, nützlich, hilfreich, kann uns und andere aber umbringen. Und da, wo wir uns in dem, was zur Liebe entfesselt wird, unsere Frustration, unsere Verletzlichkeit, unsere Angst, unser Gekränktsein hinhalten in einen liebenden Anblick, in ein freundliches Gegenüber, in ein großes Ja, was uns annimmt, da können Wunder passieren. Da kann sogar Wut sich verwandeln in Sanftmut.
Vielen Dank.
Schon in einer Woche veröffentlichen wir den 2. Teil der Vortragsreihe Trotz Kraft, jede Krise eine Chance, natürlich wieder mit Thorsten Dietz. Diesmal zum Thema von der Perspektivlosigkeit zur Hoffnung. Bis dahin, passt auf euch auf, herzlichst euer Carsten.